Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wir sind in diesen nächsten Wochen unterwegs, so ein bisschen in der Predigtreihe Menschen des Glaubens. Lernen von Menschen des Glaubens, Männern wie Frauen. Wir finden in der Bibel beides, Männer wie Frauen. Es ist ein bisschen ein Männerüberschuss dort, gebe ich zu. Ja. Aber es gibt natürlich genauso die Frauen des Glaubens, die Männer des Glaubens. Nächsten Sonntag wird Hans im Wort Gottesdienst über Abraham predigen, ein Mann des Glaubens, von dem wir lernen können. Es geht so um die Wesenszüge, Kennzeichen von Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und diese Frage, was können wir von ihnen lernen für unser Leben, was können wir mitnehmen? Heute geht es ein bisschen um das Thema Standhaftigkeit, ein Kennzeichen von Menschen des Glaubens, standhaft zu sein, beharrlich zu sein. Ich habe gleich mal eine Frage an dich. Hat dich irgendetwas umgehauen diese Woche? Ja, okay, manche nicken. Da haben wir schon das Thema Standhaftigkeit, ne? Okay, man kann auch von guten Nachrichten umgehauen werden, ne? So, ich hoffe, dass es solche Begegnungen sind. Das haut mich um, dass dir so viel Gutes widerfährt, dass du dem fast nicht standhalten kannst. Aber es gibt natürlich auch die anderen Seiten, die uns umhauen. Diese Woche hat mir einer gesagt, was mich umhauen kann, ist ein Bagger. Ich war auf dem Ankergelände ein bisschen im Einsatz, einen Vormittag, und habe da dem Baggerführer irgendwie immer so Anweisungen helfen, geben dürfen und so. Und da hat er gesagt, ich darf nicht hinter den Bagger gehen, weil dann sieht er mich nicht, dann kann er mich umhauen. Das wollte ich ja dann doch nicht. Ist auch nicht passiert, bin auch nicht in den Graben gefallen. Außer ein paar Blasen ist mir nichts geblieben von dem Morgen mit so Pastorenhänden, die sonst nicht so viel raues Werkzeug in die Hand nehmen. Ne? Habe ich gedacht, ich habe wenig gelitten diese Woche im Vergleich zu dem, wo ich ein Stück studiert habe und reingelesen habe, was Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, aushalten müssen. Wir werden nachher von einem Mann hören aus unserer Zeit, der 14 Jahre im Gefängnis war, wegen Jesus, hier in Europa, ja, wegen den Kommunisten. Er hat seinem Glauben, in seinem Glauben standgehalten. Er wurde über 90, er war oft dem Tode nahe, bedroht. Er wurde öfters damit konfrontiert, dass wenn er Jesus nicht absagt, wenn er nicht aufhört zu predigen, dass man ihn umbringt, dass man ihn erschießt. Er wurde aber über 90 Jahre alt. Und er hat nie aufgehört, Jesus zu verkündigen, standhaft geblieben. Er hat damals nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, Bibel nach Rumänien rein zu schmuggeln. Er hat es seinem Team beigebracht, wie man im Schnee rückwärts läuft beim Schmuggeln, damit dann die Grenzwächter in die falsche Richtung laufen, wenn sie suchen. Ja. Manche wissen vielleicht jetzt schon den Namen, wen wir heute Morgen auch ein bisschen mit anschauen. Wir werden wahrscheinlich, wenn es von der Technik auch hoffentlich klappt, kurz von ihm direkt ein bisschen hören. Standhaft bleiben. Ja. Wir schauen natürlich auch in das Wort Gottes hinein. Also Wort Gottes, Menschen des Glaubens, Menschen, die standhaft blieben, die fest blieben, die dran blieben. Und dann auch ein bisschen die Fragen, was hat es dann so mit unserem Leben zu tun? Wo vielleicht nicht ganz so stark die Bedrohung bei dir ist, da wir doch in einem Land aufwachsen mit viel Freiheit. Ja. Aber was sind vielleicht so die Standhaftigkeiten für uns in dieser Zeit, dran zu bleiben? Da wollen wir so ein bisschen reinhören, reinschauen. Wir sind ganz stark im Hebräerbrief damit unterwegs, Kapitel 10, 11 und 12, war auch schon letzten Sonntag Botschaft. Ich lese nochmal so Schlüsselverse, Hebräer 11, 1 und 2. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Bist du so unterwegs? Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Heute, nächste Woche. Da ist nicht nur den Bagger, den du sehen kannst. Da gibt es Wirklichkeiten, die du nicht sehen kannst. Und der Glaube setzt dort an, in unsere Unmöglichkeiten hinein zu erhoffen, zu empfangen. Und weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, sagt der Vers 2, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Gott freut sich darüber. Das ist dann auch Hebräer 11, 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Letzten Sonntag haben wir ein bisschen angeschaut, Glauben und Vertrauen. Das ist eine Sache, zu glauben, dass es einen Gott gibt. Es ist dann nochmal was anderes, zu vertrauen diesem Gott, dass er in mein Leben hineinwirkt und ich deshalb die Kraft habe, auch standhaft zu sein. Menschen des Glaubens haben einen Fokus, auf den sie schauen, an dem sie sich festmachen, einen Fixpunkt. Jesus, Botschaft von letztem Sonntag. Menschen des Glaubens agieren offensiv, ja, bleiben nicht in der Defensive, sondern sind aktiv, sind in Bewegung, gehen ins Ehrenamt, offensiv, ja, nehmen Platz ein, gestalten Reich Gottes mit, bleiben nicht auf den Zuschauertribünen, sondern Menschen des Glaubens sind im Lauf. Ja, nicht Zuschauer, nicht Beobachter, sondern selbst. Natürlich lernen wir voneinander, aber der Ruf des Glaubens ist, aktiv zu sein. Hebräer 10 ab Vers 32, und das ist heute so der Fokus des Kennzeichens Standhaftigkeit. Ein paar Verse aus dem Hebräer, dann auch nochmal Paulus Zusprache aus dem Korinther. Hebräer 10 ab Vers 32 sagte Paulus hier zu diesen Brieflesern: Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Oh, das sind so starke Worte in unsere heutige Wirklichkeit hinein, wo wir oft so gefangen sind von, ich weiß nicht, Kleinigkeiten, von so viel Ego und so viel ich, mich, meiner, mir. Herr Jesus, segne diese vier. Und wir lesen dann von diesen Glaubenshelden, die so bereit waren, loszulassen, was sie sowieso nicht halten können, aber den einen festzuhalten und in ihm das Leben zu haben. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Bleibt standhaft. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Also in meinem Plan hat sich seine Ankunft schon verzögert. Ja, da denken wir doch, jetzt wäre ein guter Zeit, Jesus, für dein Kommen. Ein Blick auf diese Welt, manchmal aber auch so einfach in den Blick in die eigenen Umstände, ne, wo man manchmal steht. Aber ich sag's dir, in seinem Plan ist er nicht verzögert. Gott weiß, wann er kommt und was noch notwendig ist in unserer Zubereitung des Glaubens, aber auch, dass noch viele zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb braucht es uns alle, die wir im Amt sind für seine Ehre, ja? Wie Hans gesagt hat, wie er selbst sich verfügbar macht. Lasst uns verfügbar machen im Glauben, bis er kommt. Und weiter sagt Gott, der sich auf mich verlässt und im Glauben fest bleibt, wird leben. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Doch wir gehören nicht zu denen, sagt dann Vers 39, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Vielleicht können wir diesen Satz mal gemeinsam sagen. Ich sage es nochmal vor. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten.
und dadurch ihr Leben retten.
Und dann im Kapitel 11 wird es noch krasser. Und wenn ich dann mein Leben so sehe, sehe ich, dass ich echt irgendwie auf der Sonnenseite des Lebens aufgewachsen bin und lebe. Wenn ich dann lese im Hebräer 11, Vers 35, andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen. Und es ist ja nicht nur damals, wo der Hebräerbrief von spricht. Es gab noch nie so viele Märtyrer wie heute in dieser Welt. Wir haben diese aktuellen Berichte, wo IS Menschen einfach hinschlachtet, Köpfe abschlägt, ob in Syrien, im Irak, in Ägypten, wo unsere Glaubensgeschwister ihr Leben lassen und sie hätten es vielleicht gerettet, hätten sie Jesus abgesagt. Aber sie sind standhaft geblieben mittendrin. Es ist nicht nur damals Altertum, Mittelalter oder diese schlechte Zeit. Heute gibt es mehr Märtyrer als in all den Jahren zuvor in dieser Welt. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher. In Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können Sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen, die allein in Jesus ist, unserem Fixpunkt, unserem Fokus, das Fundament, wie wir schon gehört haben in diesem Eindruck, auf dem wir unser Leben aufbauen können. Mit uns zusammen, hin zu ihm unterwegs. Wow, wenn ich dann mein Leben sehe, dann merke ich, eigentlich sind meine Felder so viel kleiner in der Herausforderung. Und doch gilt es auch für mich, standhaft zu bleiben, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, nicht zu weichen. Das, was ich an innerer Überzeugung habe, des Glaubens. Ja. Wichtig ist jetzt nochmal, Standhaftigkeit ist nicht dasselbe wie Sturheit. Ja. Also begründe deine Sturheit nicht damit, dass du sagst, ich bin halt standhaft. Ja. Standhaftigkeit bezieht sich auf die Basis des Glaubens, das Fundament in Jesus, das Überzeugtsein, was von ihm kommt. Nicht die Sturheit meiner Pläne und meiner doch so begrenzten Sichtweise. Da braucht es auch Flexibilität, dass der Heilige Geist reinkommt. Aber im Glauben, in den Grundüberzeugungen, ja, in den Basisfragen, in meiner Berufung, die ich von Gott habe, wo er zu mir gesprochen hat, nicht zu weichen, auch wenn Enttäuschungen, auch wenn Widerstände, auch wenn Riesen aufstehen vor dir, dann dran zu bleiben. Ja, aber in einer großen Flexibilität zum Heiligen Geist. Wenn er sagt, Kurswechsel, das war wichtig bei Paulus, der wollte damals nach Asien. Und der Geist hat ihm widerstanden, also der Heilige Geist auch standhaft. Ja. Und wäre Paulus stur gewesen, dann hätte Europa damals nicht das Evangelium zuerst erreicht. Das war Gottes Plan. Flexibel mit dem Heiligen Geist, aber standhaft zu den Widrigkeiten des Lebens. Ich glaube, das müssen wir gut unterscheiden. Ja. Weil Sturheit ruft die Bibel uns nicht dazu auf, aber standhaft auf dieser Basis. Der Paulus sagt dann im 2. Korinther 4, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Das sind jetzt Worte, die sehr auch in unsere Wirklichkeit hineinsprechen, oder? Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Die Auferstehungskraft, die hineinwirkt jetzt in dein Leben. Ich brauche das immer wieder. Sag Jesus, deine Kraft der Auferstehung auch heute wirksam bei mir. Ja, durch mich, bei mir. Alles, wo ich aufgeben will, aber du mich belebst, mich beatmest, dein Geist. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Kennzeichen von Menschen des Glaubens. Auch wenn das Äußere, je älter wir werden, schwach wird. Du in dir, in Christus, sollst stark werden. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Die Wirklichkeit der unsichtbaren Welt. Geh doch mal heute Nachmittag so in deinen Sonntag mit der Wirklichkeit der unsichtbaren Welt zu rechnen. Mit deinem Gott, mit den Kräften, die er schenkt. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Ich habe vorhin von einem Mann gesprochen, der 14 Jahre im Gefängnis war. Ich habe Rumänien genannt. Habt ihr ihn schon erraten? Ja, Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Man findet ganz viel natürlich im Internet auch über ihn. Ich habe ihn auch sehr gefunden in diesem älteren Buch Jesus Freaks. Vielleicht kennt ihr das noch. Ein sehr krasses Buch von Menschen, die standgehalten haben durch all die Jahrhunderte hindurch. Ja, damals zu den biblischen Zeiten bis in unsere Zeit hinein, Berichte von Menschen, die bereit waren, für ihren Glauben bis zum Äußersten zu gehen. Und Richard Wurmbrand war so ein Mann. Er wurde geboren 1909 in Bukarest und ist 2001 gestorben in Kalifornien. Er war ein rumänischer lutherischer Pfarrer und Gründer der Missionsgesellschaft der verfolgten Kirche, die Stimme der Märtyrer. Ja, dieses Werk hat er gegründet, lange geleitet. Er wurde als vierter Sohn einer deutsch-jüdischen Zahnarztfamilie geboren. 1918 starb sein Vater und die Familie verarmte. Mit 16 sagte er später, sei er ein glühender Kommunist und Atheist gewesen. Und in den 30er Jahren wurde er Geschäftsmann, brachte es zu Wohlstand und beteiligte sich am ausgelassenen Leben der rumänischen Hauptstadt, dem Paris des Balkans, wie man es damals nannte. 1936 heiratete er Sabine Oster, die ebenfalls jüdischer Abstammung war. Sie haben einen Sohn, Michael, bekommen. Im Jahr 1937 kam Wurmbrand laut seiner Autobiografie durch einen alten deutschen Zimmermann in einem kleinen rumänischen Dorf zum christlichen Glauben. Und danach wurde er bei der anglikanischen Mission für Juden zum Pastor ausgebildet und ordiniert. In seiner Kirche und in seinem Privathaus fanden die Juden Zuflucht, damals im Zweiten Weltkrieg, in dieser Zeit, und Schutz vor der einsetzenden antisemitischen Verfolgung. 1948 wurde er dann von dem neuen Regime, einem kommunistischen Regime in Rumänien, das dort die Macht ergriff, verhaftet, verhört, gefoltert. Er war von 1948 bis 1956 acht Jahre im Gefängnis. 3 Jahre davon verbrachte er in strenger Einzelhaft in unterirdischen Kerkern, ohne Sonnenlicht oder Geräuschen der Außenwelt. Unter der Auflage, nicht mehr zu predigen, wurde er amnestiert. Allerdings 3 Jahre später wurde er erneut verhaftet, hat sich nicht an die Auflage gehalten. und bis 1964 eingesperrt. Damals konnten dann für 10.000 US-Dollar norwegische Christen ihn und seine Familie freikaufen. Ich möchte euch ein bisschen lesen aus seiner Geschichte. Ein Mann des Glaubens ist hier zu finden in diesem Buch Jesus Freaks, Richard Wurmbrand. Und dann hören wir ihn wahrscheinlich nach dieser Geschichte auch nochmal gleich selbst, wie er kurz was erzählt. Er erzählt hier: Nacheinander erhoben sich die Priester und Pastoren Rumäniens, sprachen sich lobend über den Kommunismus aus und bekräftigten ihre Loyalität dem neuen Regime gegenüber. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg, 46, 47, 48 in dieser Zeit. Ihre Propaganda für die Kommunisten wurde über Radio direkt aus dem Parlamentsgebäude in die ganze Welt übertragen. Es war ein Jahr, nachdem die Kommunisten in Rumänien die Macht ergriffen hatten. Die Regierung hatte alle religiösen Leiter zu einem Kongress ins Parlamentsgebäude eingeladen. Mehr als 4.000 kamen und nahmen daran teil. Zuerst wurde Josef Stalin zum Ehrenpräsident des Kongresses gewählt. Dann begannen die Reden. Es war absurd und entsetzlich. Erklärtes Ziel des Kommunismus war es, wie sich bereits in Russland gezeigt hatte, die Religion zu vernichten. Und doch verkündeten Bischöfe und Pastoren, Kommunismus und Christentum hätten im Grunde genommen dieselben Ziele und könnten friedlich nebeneinander existieren. Aus Furcht sprachen diese Männer Gottes Schmeicheleien und Lügen aus. Es war, als würden sie Jesus ins Gesicht spucken. Sabina Wurmbrand konnte es nicht mehr länger ertragen. Sie flüsterte ihrem Mann zu: Richard, steh auf und wisch Jesus diese Scham aus dem Gesicht. Richard wusste, was passieren würde. Wenn ich mich zu Wort melde, wirst du deinen Mann verlieren. Sabina erwiderte: Ich möchte keinen Feigling zum Mann haben. Pastor Wurmbrand trat vor das Mikrofon. Zu aller Erstaunen begann er zu predigen. Sofort wurde es ganz still im Saal. Delegierte, es ist unsere Pflicht, nicht irdische Mächte zu rühmen, die kommen und gehen, sondern Gott, den Schöpfer, und Christus, den Erlöser, zu verherrlichen, der am Kreuz für uns gestorben ist. Ein kommunistischer Parteigänger sprang auf. Das ging doch nicht. Das ganze Land hörte die Botschaft von Christus, die von der Rednertribüne des kommunistischen Parlaments verkündigt wurde. Das Rederecht wurde ihnen entzogen, rief er. Wurmbrand ignorierte ihn und sprach weiter. Die Atmosphäre veränderte sich. Die Zuhörer begannen zu applaudieren. Er sprach aus, was sie alle eigentlich sagen wollten, wozu ihnen aber der Mut gefehlt hatte. Der Kommunist brüllte: Schalte das Mikrofon ab! Die Menge schrie ihn nieder. Der Pastor, der Pastor, der Pastor, riefen sie im Chor. Das Rufen und Klatschen ging noch weiter. Auch nachdem das Mikrofon bereits abgeschaltet war und Wurmbrand die Rednertribüne verlassen hatte, die Sitzung des Kongresses war für diesen Tag beendet. Danach war Richard Wurmbrand freiwillig. Am Sonntag, dem 19. Februar 1948, befand sich Pastor Wurmbrand auf dem Weg zur Kirche, als er von einer Spezialeinheit der Geheimpolizei entführt wurde. Und er erzählt, was als nächstes passierte. Ich wurde in ein Gefängnis 10 Meter unter der Erde gebracht, wo ich in Einzelhaft festgehalten wurde. Jahrelang saß ich allein in einer Zelle. Nie sah ich die Sonne, den Mond, Sterne, Blumen. Nie sah ich einen Menschen, außer den Beamten, die mich verhörten, schlugen und folterten. Niemals bekam ich ein Buch oder ein Blatt Papier. Als ich nach vielen Jahren wieder schreiben musste, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, wie man ein großes D schreibt. Unter der Erde war es vollkommen still. Das verschlimmerte noch das Gefühl der Isolation. Selbst die Wärter trugen Stoffschuhe, damit ihre Schritte nicht zu hören waren. Als wir in Einzelhaft kamen, war es wie Sterben. Jeder von uns durchlebte erneut seine Sünden der Vergangenheit und Situationen, in denen er seine Pflichten vernachlässigt hatte. Wir alle empfanden einen unvorstellbaren Schmerz bei dem Wissen, nicht unser Äußerstes für den Höchsten gegeben zu haben. für den einen, der sein Leben für uns am Kreuz geopfert hatte. Ich steckte tief in einer solchen Gewissenskrise, als plötzlich die Wand der Zelle wie Brillanten zu funkeln begann. Ich habe vieles Schöne gesehen, aber noch nie so etwas Wunderbares wie in dieser dunklen Zelle unter der Erde. Nie habe ich so himmlische Musik gehört wie an diesem Tag. Der König der Könige, Jesus selbst, war bei uns. Wir sahen sein Verständnis, seinen liebenvollen Blick. Er wischte unsere Tränen fort. Er schickte uns Worte der Liebe und Vergebung. Wir wussten, dass er alles, was schlecht in unserem Leben gewesen war, fortgenommen hatte. Gott hatte es vergessen. Und nun folgte eine wundervolle Zeit. Der Bräutigam war gekommen. Wir waren mit Christus. Wir vergaßen, dass wir im Gefängnis waren. Manchmal, wenn wir geschlagen und gefoltert wurden, fühlten wir uns wie Stephanus, der seine Mörder nicht wahrgenommen hatte, die Steine auf ihn warfen. Er sah nicht die Steine, sondern den offenen Himmel und Jesus zur rechten Seite des Vaters. Und so sahen auch wir, die kommunistischen Peiniger, nicht. Wir fühlten uns nicht wie im Gefängnis. Wir waren umgeben von Engeln. Wir waren bei Gott. Wir glaubten nicht mehr nur deshalb an Gott, Christus und die Engel, weil in der Bibel davon geschrieben stand. Wir erinnerten uns nicht mehr an Bibelverse. Wir glaubten an Gott, weil wir ihn erlebten. Mit großer Demut kann ich mit den Aposteln sagen, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet mit unseren Händen, davon schreiben wir euch. Nach Jahren der Einzelhaft wurden wir in große Zellen zusammengefasst, manchmal zwischen 200 und 300 Gefangenen in jeder Zelle. Ich möchte Ihnen die Details ersparen. Aber das eine möchte ich sagen, christliche Gefangene wurden geschlagen, dann 4 Tage und 4 Nächte ohne Unterbrechung an Kreuze gebunden. Die Kommunisten standen dann um sie herum und verspotteten sie. Seht euch euren Christus an, wie schön er ist, welchen Duft er vom Himmel bringt. Dann traten sie, die anderen Gefangenen, und zwangen sie niederzuknien und diese beschmierten, lebendigen Kruzifixe anzubeten. Dann kamen schlimmere Zeiten, die Zeiten der Gehirnwäsche. Niemand, der so etwas noch nicht erlebt hat, kann ermessen, was für eine Folter das ist. Von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, 17 Stunden am Tag, mussten wir kerzengerade dasitzen. Wir durften uns nicht anlehnen oder den Kopf abstützen. Die Augen zu schließen war ein Verbrechen. 17 Stunden am Tag mussten wir hören, der Kommunismus ist gut, der Kommunismus ist gut, der Kommunismus ist gut, das Christentum ist dumm, das Christentum ist dumm, das Christentum ist dumm. Niemand glaubt mehr an Christus, niemand glaubt mehr an Christus. Gib auf, gib auf, gib auf. Tage, Wochen und Jahre lang mussten wir uns das anhören. Und schließlich kam das Schlimmste. Die Kommunisten folterten Menschen, die an Gott glaubten. Mit glühenden Eisenspitzen, mit Gummiknüppeln, mit Stöcken, mit allen möglichen Methoden wurden Christen gequält. Und dann passierte das Wunder. Als es zum Schlimmsten kam, als wir gefoltert wurden wie nie zuvor, begannen wir die Menschen zu lieben, die uns quälten. Wie eine Blume, die dich mit ihrem Duft belohnt, wenn du sie unter deinem Fuß zermalmst, so liebten wir unsere Peiniger umso mehr, je mehr sie uns verspotteten und folterten. Viele haben Richard Wurmbrand gefragt, wie können sie jemanden lieben, der sie foltert? Er antwortet, indem ich auf die Menschen sehe, nicht wie sie sind, sondern wie sie sein werden. Ich könnte auch in einem meiner Peiniger einen Saulus von Tarsus sehen, einen zukünftigen Apostel Paulus. Viele Offiziere der Geheimpolizei, denen wir von Jesus erzählten, sind später Christen geworden und waren bereit, dann auch im Gefängnis zu leiden, weil sie ihr Heil in Jesus gefunden hatten. Obwohl wir wie Paulus ausgepeitscht wurden, sahen wir in unseren Peinigern mögliche Gefängniswärter von Philippi. Diesen Mann, der sich ebenfalls zu Gott bekehrt hat. Wir träumten davon, dass sie uns schon bald fragen würden, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Im Gefängnis haben wir die Hoffnung der Erlösung für unsere Feinde gefunden. Dort haben wir ein Gefühl der Verantwortung ihnen gegenüber entwickelt. In kommunistischen Gefängnissen wurde die Idee einer christlichen Mission für die Kommunisten geboren. Wir fragten uns, was können wir tun, um diese Menschen für Christus zu gewinnen. Die Tore des Himmels sind für diese Menschen nicht verschlossen, auch ist das Licht für sie nicht erloschen. Sie können wie alle anderen ihre Sünden bereuen und wir müssen sie zur Buße rufen. Nur Liebe kann den Folterer und Terroristen verändern. Krasse Lebensgeschichte. Botschaft in unsere Zeit hinein. Botschaft der Bibel. Botschaft der Zeugen, des Glaubens. Uwe, vielleicht klappt es, dass wir den Videoclip von Richard Wurmbrand, wo er noch mal so ein bisschen was erzählt, einfach
eines Tages wurde ich aus meiner Zelle hinausgerufen und gebracht von einem Offizier des Gefängnisses, ein politischer Offizier. Er hatte einen Gummiknüppel in seiner Hand, hat mir mit diesem Gummiknüppel gedroht und sagt, ich werde dir jetzt zeigen. Ich habe gehört, dass du nicht einmal in der Gefängniszelle ruhig bist, dass du auch dort über Gott sprichst, über ewiges Leben, über all diese Dummheiten. Sag mir wenigstens ein Argument, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Gib mir wenigstens ein Argument, es ist doch eine Dummheit, so etwas zu verkündigen. Und ich werde dir schon zeigen. Er hatte den Gummiknüppel in der Hand und er hat ihn sehr oft schon gebraucht. Also wenn einer dir droht zu schlagen und einen Gummiknüppel hat, schlägt er dich noch nicht, nicht? Er hat nur den Gummiknüppel in der Hand, hat noch nicht geschlagen. Er wird nach einer Minute schlagen oder nach 2 Minuten. Dann habe ich doch diese 2 Minuten sind zu meiner Verfügung. Und diese 2 Minuten kann ich ja meine Freude zeigen. Diese 2 Minuten kann ich ja mein Lächeln zeigen. Wenn einer sagt, ich werde dich erschießen, hat er mich noch nicht erschossen. Er muss ja zuerst den Revolver hinausnehmen und dann muss er eine Kugel in den Revolver stecken. Ich kann ja diese 2 Minuten kann ich ja noch zu ihm lächeln. Diese 2 Minuten kann ich ihm noch etwas von der Freude Gottes zeigen. Und als er mit dem Gummiknüppel so gedroht hat, woher weißt du, dass es ein ewiges Leben gibt? Woher weißt du über diesen Gott? Das sind ja alles Dummheiten. Sag mir wenigstens ein Argument, habe ich ihm geantwortet. Herr Leutnant, es ist sehr schwer, ein Argument jemandem zu geben, der einen Gummiknüppel in der Hand hat. Aber jedenfalls, ich werde Ihnen ein Argument geben. Ich habe viele, viele neben mir sterben sehen, wie die Fliegen, so starben Gefangene ringsherum. Ich habe überlebt, aber viele haben es nicht überlebt. Man starb im Gefängnis. Und ich habe viele sterben sehen. Nicht nur Christen und Juden, wir waren auch Moslems im Gefängnis, aber auch Kommunisten waren im Gefängnis. Sie stritten miteinander, ein kommunistischer Genosse mit dem anderen und ein Kommunist steckte den anderen im Gefängnis. Es waren auch viele Atheisten mit uns. Ich habe viele sterben sehen. Sie waren Atheisten bis 2 Minuten vor dem Tod. Vor dem Tod schrie jeder etwas. Gott oder Jesus oder einige Maria, einige Allah und einige irgendetwas. Sie rufen irgendjemanden im Himmel an und bereuten es, dass sie während des Lebens Atheisten gewesen waren. Herr Leutnant, können Sie sich vorstellen, dass einer sein ganzes Leben lang ein Christ war und jetzt ist er vor dem Tod und bereut es, ein Christ gewesen zu sein und schreit, Marx, Darwin, bitte befreie mich von meinem christlichen Glauben, ich will auf dich vertrauen. Sagt er, bist du ein verfluchter Kerl, auf dieses Argument gibt es keine Antwort. Wir haben ja die Wahrheit auf unserer Seite. Wir haben die Stärke Gottes auf unserer Seite und wir können ruhig sein unter allen Umständen. Und wir, zu einem bestimmten Moment war ich vor einem Oberst der Geheimpolizei, es war spät in der Nacht, und er verlangte, ich soll ihm allerlei Aussagen machen über die Untergrundkirche, also wir drucken geheim und verbreiten geheim, also da gibt es ja immer Geheimnisse. Woher habt ihr das Papier und woher die Druckmaschine und wie verbreitet man und mit wem arbeitet man zusammen? Du sollst ihnen das alles sagen, damit sie auch andere verhaften. Und ich wollte ihm das alles nicht sagen und hat alle Methoden angewendet, es hat ihm nicht geholfen. Und dann sagt er, schön, wenn Sie mir das alles nicht sagen, werde ich den Befehl geben, dass Sie erschossen werden. Zu jener Zeit in meinem Land brauchte man kein Gerichtsverfahren, nichts. Wenn ein Oberst der Geheimpolizei dich erschießen wollte, wurde es zu Erschuss. Und er sagte, Sie werden erschossen. Und Gott gab mir damals eine solche Seelenruhe. Aber warum hat er sie mir gegeben und dir nicht gegeben? Er gibt sie allen, wenn du sie nur nehmen willst. Die Geschenke Gottes sind jedem zur Verfügung. Ich bin nicht etwas Besonderes bei Gott. Und unsere Brüder im Glauben, die waren nicht etwas Besonderes. Die waren nur Leute, die, als man ihnen gab, nahmen sie. Gott gibt seine Gaben, nimm sie nur. Und als er mir sagte, du wirst erschossen werden, hatte ich eine solche Ruhe und sagte, Herr Oberst, ich weiß, dass ein Wort von Ihnen genug ist. Wenn Sie den Befehl geben, werde ich erschossen. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit eines Experiments. Legen Sie die Hand auf mein Herz. Und wenn mein Herz jetzt erschrocken schlägt, was soll ich tun? Ich werde jetzt erschossen. Dann haben Sie ein Recht zu zweifeln, dass es einen Gott und ein ewiges Leben gibt. Aber wenn mein Herz ruhig schlägt, tikatak, 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 ich weiß, zu wem ich gehe, zu dem Geliebten meiner Seele, dann sollen Sie wissen, es gibt einen Gott und es gibt ein ewiges Leben. Herr, wütend, niemals wirst du mehr befreit werden. Niemals soll jener dich befreien. Was ist sein Name? Er wollte den Namen Jesus nicht aussprechen. Niemals wirst du Westminster Abbey sehen. Westminster Abbey ist eine berühmte Kathedrale in England, wie in Berlin hier die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche oder so etwas ganz Berühmtes. Du wirst niemals Westminster Abbey sehen. Und sie haben geantwortet, sein Name ist Jesus Christus und er ist der Sohn Gottes. Und wenn er will, werde ich befreit werden. Und wenn er will, werde ich auch Westminster Abbey sehen. Ich war nicht sehr interessiert, diese Kathedrale zu sehen. Aber weil er gesagt hatte, dass ich sie nicht sehen werde, habe ich gesagt, ich werde sie sehen. Wir Christen sind ja solche Trotzköpfe. Sagen immer, das sind Gegengesetze von dem, was die Welt sagt. Und dann 14 Jahre vergingen, ich wurde frei und war in der Westminster Abbey, war in dieser Kathedrale in London. Er war im Gefängnis. Seine eigenen Genossen hatten ihn ins Gefängnis gesteckt. Und dann von dieser Kathedrale, dort werden solche illustrierte Karten verkauft und ich schickte meine illustrierte Karte. Erinnern Sie sich an, was Sie mir gesagt haben, dass ich niemals Westminster Abbey sehen werde, dass ich niemals freikommen werde. Ich bin frei, ich bin in dieser Kathedrale. Und vertrauen Sie auch auf Jesus Christus, er ist der Sohn Gottes. Sie können vielleicht auch frei werden und dann auch zu dieser Kathedrale kommen. Er ist wirklich frei geworden. Er ist jetzt in der freien Welt. Und jetzt habe ich ihn daran erinnert, an diese ganze Sache.
Richard Wurmbrand, vor 16 Jahren ist er in die ewige Heimat weitergezogen. Ein Zeuge des Glaubens, einer, der dich und mich, so heißt es ja in dem Hebräerbrief, anspornt zum Glauben. Die, die uns vorausgegangen sind, von denen wir lernen können, die uns anspornen, damit wir jetzt, weil wir heute im Lauf stehen, dass wir standhalten, dass wir ihm treu bleiben. Und was Richard hier auch sagte, er hat die Gnade dazu. Und es gilt dir und mir, diese Gnade zu nehmen für Standhaftigkeit. Für Glauben. Ich vermute, dass keiner von uns diese Woche ins Gefängnis kommen wird. Ich vermute, dass die meisten von uns während unseres ganzen Lebens wahrscheinlich nicht das durchmachen müssen, was Richard Wurmbrand erlebt hat oder Tausende und Hunderttausende von Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Gerade auch heute in den Mittleren Osten, ISIS, IS, der unterwegs ist, Al-Qaida, terroristische Angriffe, die laufen. Aber in dieser Zeit beides zu haben, diese Freiheit im Glauben, diese Standhaftigkeit und was mich bei ihm beeindruckt, diese Liebe den Peinigern, den Feinden, habe ich gedacht, wie viele von uns sind in kleinen Gefängnissen des Herzens. Die packen es nicht mal jemandem, der vielleicht uns gegenüber nicht freundlich war oder auch ein Verbrechen begangen hat, vergeben zu können, freizugeben, eine neue Basis zu finden. Wo will der Heilige Geist dich und mich berühren, ein Mensch des Glaubens zu sein, der in der Nachfolge Jesu unterwegs ist, der Feinde lieben kann, ihnen nicht ausweichen muss? Wo will Jesus dir und mir helfen? Ein paar abschließende Gedanken, selber dran zu bleiben, standhaft zu bleiben, auch in deiner Berufung. In der Vision, in den Träumen, die du von Gott bekommen hast, für einen Dienst. Richard Wurmbrand hat dann dieses Missionswerk gegründet, um Kommunisten mit dem Evangelium zu erreichen. Die Stimme der Märtyrer. Welchen Traum, welche Vision, welchen Auftrag trägst du? Und wir begegnen ja auch immer wieder den Riesen, oder? Die dir den Traum madig machen wollen. Ja? Die deine Vision, deine Berufung in Frage stellen. Dort hinein gilt es heute für uns, standhaft zu bleiben, beharrlich zu sein, nicht aufzugeben. Ganz kurz ein paar Gedanken noch. Ich will dir einfach sagen, um standhaft zu bleiben, nähre deine Träume und nicht deine Zweifel. Ja. Achte darauf, wie du denkst, was du ergreifst. Es ist uns in Gott zur Verfügung gestellt. Aber aus welcher Quelle nimmst du das, was deine Zweifel verstärkt, deinen Unglauben oder das, was deine Träume, deine Vision, ja aus deiner Beziehung mit Jesus, deinen Auftrag stärkt? Nähre deine Beziehung mit Gott. Von ihm kommt kein Zweifel. Von ihm kommt Bestätigung zu dir. Höre auf ihn mehr als vielleicht auch auf menschliche Stimmen um dich herum. Wenn du das tust, was werden denn die Leute sagen? So, ne, in der Richtung. Menschenfurcht statt Gottesfurcht. Schaltet es aus. Das heißt für mich, meine Träume zu nähren und Ideale, für die ich stehen will und für die ich unterwegs sein will, sie zu bewahren, sie nicht aufzugeben. Es ist ein Kampf. Ja? Und wir kennen unsere Seele, die ist so, ne, mal himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, aber da hinein geistlich zu handeln, uns zu stärken in ihm. Aus der Verbindung mit Gott zu leben. Nähre deine Träume, bewahre deine Ideale. Ein zweiter Gedanke, um beharrlich und standhaft zu sein, erkenne Gottes Zeitplan. Ja, in unserem Zeitplan denken wir immer, es muss so und so und so und so geschehen. Persönlich, in der eigenen Lebensentwicklung, wir als Gemeinde, vielleicht in unserem Gebäudeprozess, wo wir jetzt schon einige Zeit unterwegs sind, und dann immer wieder auf Gott zu schauen. Sagen, dein Zeitplan, deine Möglichkeiten, die durchkommen. Und darin standhalten. Dazu brauchst du dann auch Geduld, ne? An manchen Stellen. Standhaftigkeit hat auch viel mit Geduld zu tun, da dran zu bleiben. Wir gehören heute zu einer Instant Generation. Ja? Wir sind es gewohnt, alles geht per Knopfdruck. Wir haben für alles ein Pülverchen, wo man nur Wasser auffüllt und umrührt und fertig ist die Suppe. Ne? So ganz schnell, aber ein gutes Gericht dauert doch ein bisschen länger. Und Gottes Plan dauert manchmal auch länger wie unser Plan. Standhaft zu bleiben heißt auch, Gottes Zeitplan, seine Zeitpunkte zuzulassen, zu ergreifen und mit ihm Schritt zu halten. Gott nimmt sich Zeit für unsere Entwicklung. Wir würden am liebsten manchmal ganz schnell vorspulen. Ne? Wir haben ja die Geräte, wo man Geschichten schnell abspulen kann. Aber standhaft heißt auch, in der Geschichte Gottes mit unterwegs zu bleiben und dann die Wunder des Alltags zu erleben, wo wir dann staunen dürfen. Ein dritter Gedanke, standhaft zu bleiben, folge seinem Ruf und verzettel dich nicht an den vielen anderen Möglichkeiten, Lasten, die dir vielleicht von anderen aufgelegt werden, Möglichkeiten, die es so gibt, Gelegenheiten. Hab eine klare Sicht von deinem Ruf, wie Gott dich gebrauchen will. Zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein. Es gibt viel mehr, was du tun könntest. Erkenne vor Gott, wo du weißt, da soll ich dranbleiben. Ja? Du nicht, wir haben genügend Zeit, noch viel anderes mitzutun. Aber wenn wir uns darin verzetteln, dann ist uns und auch der Welt nicht geholfen. Sondern du sollst an dem Platz sein, wo Gott dich haben will. Und wenn jemand mit dir eine Last teilt, dann nimm sie, dann geh damit auf die Knie, beweg's vor Gott, aber dann gib's auch wieder ab und werde frei, in dem standhaft deinen Weg zu gehen, wo du weißt, das ist mein Auftrag. Ja? Ich kann nicht die Welt retten, aber ich kann mithelfen an meinem Platz, wie er die Welt rettet. Und da ist er der Platzanweiser in der Standhaftigkeit. Gehorch den Impulsen des Heiligen Geistes. Was er heute zu dir spricht, das tue. Auf der Basis des Wortes Gottes und der Basis Christus. Wenn er zu dir redet, sei gehorsam, was er dir ins Herz spricht. Lerne seine Stimme zu hören. Ja. Und dann den Gehorsam in den kleinen Dingen wird zu größerem, zu neuer Wegführung uns bringen. Und vor allem sei ein Diener. Standhaft zu bleiben heißt, ich bleibe ein Diener. Ob ich manchmal den Plan gerade habe oder nicht. Mir geht es so, auch als Pastor in der Gemeinde, manchmal weiß ich genau, das will Gott von uns. Und manchmal weiß ich es nicht. Und dann sage ich, ich bleibe halt ein Diener. Ich tue das, was jetzt vor meine Hände kommt. Tu das Nächste. Ich habe noch nicht den langen Blick. Und genauso geht es ja jedem Ältesten und jedem Vorstand. Und genauso geht es dir in den Verantwortungen, die du trägst. Bleib ein Diener des Herrn. Ja. Sei ein Diener. Und jede Leiterschaft beginnt immer mit Dienerschaft. Und jede Leiterschaft wird auch wieder immerhin zurückgeführt zu dem, dass du sagst, der Größte unter uns allen sei euer aller Diener. Ja, die kleinen Dinge. Und ich glaube, das war auch mit ein Geheimnis von Richard Wurmbrand, wie er gelebt hat. Der große Leiter von einer Märtyrer-Missionsorganisation, der dann aber sogar ein Diener für seine Peiniger werden konnte. Diene Gott und seinem Reich und Gott wird dir dienen. Das darfst du dann erleben. Bleib standhaft, bleib treu, bleib beharrlich an dem, wo du weißt, da hat Gott zu mir gesprochen. Und dann darfst du erleben, dass er dir dienen wird, wenn du es brauchst. An den Stellen. Ob das im Gefängnis ist oder ob das dem Goliath gegenüber ist, wie auch immer. Bleib ein Diener. Standhaftigkeit. Peter, vielleicht könnt ihr schon mal kommen, dass wir so mit einem Lied, einem oder auch zwei, weiß nicht genau, wie ihr habt, aber bevor wir dann ja, so auch zum Ende des Gottesdienstes nachher kommen, Hans hat noch einige Bekanntmachungen und wird nachher wieder übernehmen. Aber dass wir uns Gott so bewusst stellen. Wir haben es ja vorhin in den Liedern schon ausgedrückt, wir haben es in unserem Herzen, wir wollen ihm dienen, wir wollen standhaft sein, wir wollen beharrliche Nachfolger sein in Christus, egal was uns morgen auch begegnet. Wir wollen den Riesen begegnen können, so wie in David dem Riesen Goliath begegnet ist. Wir wollen nicht weichen, wir wollen nicht abhauen, wir wollen nicht aufgeben, wir wollen drin bleiben. Und Peter, vielleicht kannst du ein bisschen begleiten. Ich möchte so ein prophetisches Wort, das mir diese Woche auch begegnet ist, aus der Elijah-Liste, ein prophetischer Rundbrief, habe ich so empfunden, ich glaube, dass Gott zu ein paar von euch durch diese Worte auch sprechen will. Und ich lade dich ein, dass du entweder deine Augen schließt oder dass du an deinem Platz aufstehst. Aber das, was dir jetzt gerade hilft, zu sagen, ich bin empfangsbereit, dass der Heilige Geist mir das schenkt, was ich brauche. Ja, Richard Wurmbrand brauchte vielleicht so was ganz anderes, aber Gott hatte es für ihn. Und dein Gott hat das für dich, was du brauchst, um beharrlich zu sein, um standhaft zu bleiben. Ich lese dir dieses prophetische Wort und will es dir einfach mit zusprechen. Es bezieht sich am Anfang auf David, der dem Riesen gegenübertreten musste. Deine Autorität beruht nicht auf der Steinschleuder oder den Steinen, sondern auf dem Glauben, mit dem du sie schwingst. David wandelte in größerer Autorität, noch bevor sie ihm verliehen wurde. So offenbart auch dein Glaube die Krone, aus der heraus du lebst. Ein König kümmert sich nicht um die Krone auf seinem Kopf, wenn er bereits eine auf seinem Herzen trägt. Wenn sich dein Herz in sicherem, einfachem und standhaftem Glauben erhebt, wirst auch du die Riesen deines Landes besiegen. Und nicht nur die Tore, sondern auch das Land und alles, was dazugehört, besitzen. Zu Gottes Ehre. Meine Geliebten, glaubt und hofft allen Widrigkeiten zum Trotz. Klopft weiterhin mit demselben Glauben an, mit dem ihr zuvor an die Tür geklopft habt. Ich bin dabei, es zu vollenden. Lauft mit mir wie Paulus und legt ein starkes Finish hin, in der Gewissheit, dass ich, der ich bin, vollende, was ich verheißen habe. Vielleicht nicht mit den äußeren Mitteln oder dem Timing, das du erwartest. Du
Doch werde ich durch den Weg, den ich dich führe, noch viel mehr hervorbringen. Vertrau mir, dass ich der Vollender von dem bin, was dein Glaube gerade aufbaut. Erlaub deinem Glauben und deiner Geduld zusammenzuwirken. Du wirst mit mir zusammenarbeiten und gut enden. Mit nur Glauben oder nur Geduld wäre dies wie mit nur einem Ruder vorwärts rudern zu wollen, was zu wenig mehr als im Kreisfahren führen würde. Doch indem du mit beiden, mit Glauben und Geduld, die sich gegenüberliegen, ruderst, wirst du schnell hinübergelangen. Ich segne deinen Glauben und ich segne deine Geduld, um kraftvoll zu enden, da ich, der ich bin, es für dich vollende. Jesus, sprich hinein in unser Leben. Du kennst uns. Du warst der Treue im Leben von Richard Wurmbrand. Du warst der Treue von den vielen Zeugen, die uns im Hebräerbrief benannt sind. Du bist der Treue in unserem Leben. Und dein Geist befähigt auch uns, treu zu sein und standhaft zu sein. Das zu nähren, was von dir ist. Und uns von dem abzuwenden, was nicht von dir ist. Schenk uns diese Befähigung zu überwinden, dran zu bleiben. Ja, schenk uns auch diese Befähigung, selbst unsere Feinde zu lieben. Das sind die Nachfolger Jesu. Alles andere wäre zu klein und zu wenig und zu kraftlos. Du hast mehr Kraft. Du hast mehr Stärke für uns. Du machst uns fähig. Lass uns doch mit einem Lied das einfach nochmal so nehmen, ergreifen und lass uns da drin laufen als standhafte Menschen.